Also so ein Apparat wie die katholische Kirche ist schon auch sehr schwerfällig. Man kann höchstens Jungfrau sein oder Mutter. Das wird den vielfältigen Frauen und Frauenleben nicht gerecht. Dass das kirchliche Arbeitsrecht diskriminierend ist, wusste man schon vorher. Solche Sachen schredder ich dann einfach, sonst laufen uns die Leute weiter in Heerscharen davon.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Schwester Katharina Ganz. Ich bin Oberzeller Franziskanerin und derzeit auch für die Gemeinschaft verantwortlich. Der Beruf heißt Generaloberin. Das ist, flapsig könnte man sagen, die Chefin des Klosters.
Herzlich willkommen, Schwester Katharina. Ich habe vor Ihnen drei Karten hingelegt. Und zwar habe ich Ihren Namen in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die drei wichtigsten oder spannendsten Schlagzeilen herausgesucht, aufgeschrieben. Und jetzt dürfen Sie die Kärtchen nacheinander aufdecken, vorlesen und unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen Kontext geben.
Also auf dem ersten Kärtchen steht, weil sie mehr über Gott und den Glauben wissen wollte, studierte sie Theologie. Heute ist Schwester Katharina Ganz Generaloberin der Dienerinnen der Heiligen Kindheit Jesu, in Klammern Oberzeller Franziskanerinnen. Ja, so steht das über mich auf unserer Homepage, glaube ich. Es ist in der Tat so, dass ich bin in dem katholischen oder katholisch geprägten Dorf aufgewachsen, Willensheim bei Kitzingen. Das gehört noch zum Erzbistum Bamberg. Und da war ich ganz aktiv in der Kirche, in der Jugendarbeit, hatte eine Jugendgruppe, habe ministriert, die Lesung gelesen, wurde da wirklich sehr gefördert. Und das war dann so der Grund, dass ich mehr wissen wollte über Theologie, über den Glauben. Ich hatte auch in Münster-Schwarzach an dem Gymnasium den Leistungskurs Religion belegt. Und das war so die Motivation, zu sagen, ich möchte das vertiefen und ich studiere das.
Sie dürfen gerne die nächste Karte aufdecken.
Ja, das ist ein Zitat Katharina Ganz. Da ich aber als Frauenzimmer in der katholischen Kirche keine Stimme habe und folglich so viel als tot bin. Dieses Zitat kommt nicht von mir, sondern es ist ein Zitat der Ordensgründerin Antonia Werr, die unsere Gemeinschaft 1855 ins Leben gerufen hat. Das ist aus dem Kontext gerissen. Sie hat ein Gebetbuch geschrieben als geistliche Grundlage für unsere Gemeinschaft und hat es dann quasi unter dem Pseudonym ihres Beichtvaters herausgegeben. Und das war ihre Begründung, weil ich als Frauenzimmer in der katholischen Kirche keine Stimme habe und folglich so viel als tot bin. Deswegen musste er, der Beichtvater, seinen Namen dafür hergeben und so weiter. Und ich bin über das Zitat gestolpert in einem Brief von Antonia Werr und dachte mir, wow, also das ist ja eigentlich ein feministisches Statement. Sie reflektiert, dass sie als Frau in der katholischen Kirche weniger Rechte hat und vergleicht es sogar damit, dass man da wie tot ist. Und ich wollte wissen, was hat sie motiviert, trotzdem in der Kirche zu bleiben und sehr wohl ihre Stimme zu erheben und auch sehr erfolgreich quasi eine neue Gemeinschaft in der Kirche zu gründen. Und das war dann letztlich der Ausgangspunkt für eine Doktorarbeit.
Sehr schön. Ich glaube, die nächste Karte passt sogar auch noch mal ein bisschen dazu.
Weiblich, katholisch, unbequem. Was hält Frauen in der Kirche? Also das würde ich jetzt mal wieder mehr auf mich beziehen. Ja, mich hält natürlich der Glaube. Also der Glaube an Jesus, an Gott, an das, was die frohe Botschaft bedeutet. Dieser Glaube trägt mich. Also ich bin ja auch ins Kloster gegangen, um mein ganzes Leben letztlich auf diese eine Karte zu setzen. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, dass es an verschiedenen Stellen dringend auch Veränderungen braucht, gerade im Hinblick auf die Frauen und ihre Rolle und Stellung in der Kirche. Und deswegen bin ich gerne unbequem und bringe mich auch in dem jetzt aktuell laufenden synodalen Weg auch für die Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit insgesamt ein.
Was heißt dann unbequem? Können Sie ein paar Beispiele geben, wie Sie sich unbequem für die Sache einsetzen?
Ja, ich bin Beraterin in dem sogenannten Frauenforum des Synodalen Weges. Da geht es zum Teil darum, wie können Frauen einfach mehr Verantwortung übernehmen, in Leitungspositionen kommen, wie können wir das erreichen, dass alle Gremien, alle Kommissionen geschlechtergerecht besetzt sind, und da ist noch viel Luft nach oben. Und wir besprechen auch Fragen der Weihe, also warum können Frauen nicht auch zu Diakoninnen, Priesterinnen, Bischöfinnen geweiht werden? Und in diesen Debatten ist es einfach wichtig, als Frauen immer wieder auf die Diskriminierung hinzuweisen und eben auch darauf hinzuweisen, dass es eigentlich keine Argumente mehr haltbar sind, die Frauen ausschließen von den Ämtern. Bis jetzt sind ja alle Weiheämter nur Männern vorbehalten in unserer Kirche. Und alle Argumente, die da immer wieder angeführt werden, sind wissenschaftlich längst widerlegt. Und darauf weise ich hin und lege mich auch mit den Bischöfen an.
Mit welchen Problemen haben denn Ihrer Meinung nach Frauen ganz allgemein in der katholischen Kirche zu kämpfen?
Egal, ob sich jemand in der Pfarrei engagiert oder in Gremien. Bis jetzt sind die wichtigsten Ämter, auch die mit Entscheidungsbefugnis einhergehen oder mit Macht, an die Weihe gebunden. Also die oberste Führungsebene in unserer Kirche sind immer Priester, Bischöfe, Kardinäle bis hin zum Papst. Und dadurch entsteht schon eine einseitige männliche Führungskultur. Und Frauen müssen immer wieder jemand fragen, na, darf ich das, können Sie mir das und das erlauben? Sind dadurch eingeschränkt. Ja, bis jetzt dürfen Frauen nicht predigen in der Eucharistiefeier. Ja, wir haben eine einseitige Verkündigung, wir haben eine einseitige Auslegung von Gottes Wort. Und das schränkt viele Frauen ein. Viele können ihre Berufung nicht voll leben. Es ist vor kurzem ein Buch erschienen, letztes Jahr, wo Frauen sagen, ich fühle mich berufen zur Priesterin oder Diakonin und ich kann meine Gaben, die mir von Gott geschenkt sind, nicht voll leben, weil es diese Zulassungsbedingungen gibt zur Weihe, also dass eben nur Männer zugelassen werden und es überhaupt nicht geprüft wird, ob eine Frau zum Beispiel auch geeignet wäre.
Aber woran liegt das denn, dass das nicht passiert?
Naja, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Jesus nur 12 Männer zu Aposteln erwählt hätte und daraus die heutigen Ämter entstanden sind. Das ist aber eine Verkürzung. Also in dem Neuen Testament sind ja die ersten Zeuginnen der Auferstehung Jesu die Frauen. Maria von Magdala, die anderen Frauen. Das ist die übereinstimmende Aussage aller 4 Evangelien, dass die Frauen die ersten Zeuginnen waren. Sie haben verkündigt, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt, sondern dass er auferweckt worden ist. Ohne dieses Zeugnis hätten wir keine Kirche. Oder in den paulinischen Briefen gibt es Frauen, die Gemeinden leiten, die selbstverständlich in der Verkündigung des christlichen Glaubens tätig waren. Und diese Traditionen hat man später wieder zurückgedrängt und hat dann eben ausschließlich Männer für die verschiedenen Dienste und Ämter zugelassen.
Wie könnten dann die Ungleichheiten behoben bzw. rückgängig gemacht werden?
Ja, indem man zum Beispiel erkennen würde, dass die lange Tradition des Ausschlusses von Frauen von der Weihe, dass man es revidiert, dass man sagt, wir haben zwar eine jahrhundertelange Tradition, aber wenn wir neue Einsichten haben, kann man die Tradition verändern. Der Papst könnte sofort Frauen und also aller Geschlechter zulassen, wenn er das Gleiche machen würde wie zum Beispiel, ich habe ihm ja schon mal diese Frage gestellt vor 3 Jahren, als ich in Rom war. Und dann hat er gesagt, ja, die Kirche hat sich ja immer weiterentwickelt. Die Kirche würde heute nie mehr für die Sklaverei plädieren oder für die Todesstrafe sich einsetzen. Oder die Kirche hat ihr Verhältnis zu den anderen Religionen komplett neu ausgerichtet. Früher hieß es, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und deswegen hat man andere Religionen verfolgt, besonders das Judentum. Und diese mit dem Dekret der Religionsfreiheit beim Zweiten Vatikanischen Konzil werden jetzt alle Religionen als gleichwertig und gleichgültig anerkannt. Also die Kirche hat sich immer weiterentwickelt. Oder schauen Sie die Galileo Galilei an, ja? Der wurde verdammt mit seiner Erkenntnis, dass nicht die Planeten um die Erde kreisen, sondern die Erde, wie alle anderen Planeten auch, um die Sonne kreist. Das hat Jahrhunderte gedauert, bis man diese Verurteilung von Galileo Galilei zurückgenommen hat. Aber es ist passiert. Und so könnte man auch sagen, es ist den Frauen Unrecht geschehen und könnte die alten Aussagen einfach verändern.
Hängt aber dann die Frauenfrage, nenne ich es mal, in der katholischen Kirche, hängt das auch mit anderen Problemstellungen innerhalb der Kirche oder auch außerhalb in der Gesellschaft zusammen?
Ich denke, dass wir nach wie vor eine sehr starke patriarchale Tradition haben und auch die Theologie. Wenn man schaut, jahrhundertelang wurde gelehrt, dass der Mann, also das höherwertige Wesen ist, dass der Mann dem Geist zugeordnet wird und die Frau dem Irdischen, und man hat den Mann quasi in die Nähe Gottes gerückt und die Frau abgewertet. Das war jahrhundertelange Lehrmeinung von Thomas von Aquin, der sich an die griechische Philosophie anlehnt, Platon, Aristoteles. Das sagt man heute nicht mehr. Also man sagt heute nicht mehr, die Frau ist minderwertig und nicht gleichwürdig. Immerhin hat man das korrigiert. Aber es schwingt immer noch mit. Es schwingt immer noch mit. Und auch die Schöpfungserzählungen aus dem Buch Genesis, ja, Adam wurde von Gott geschaffen, die Eva nur aus seiner Rippe. Dann hat man immer die Eva als eine Ableitung des Mannes gesehen und man hat sie als Sünderin hingestellt. Ja, sie hat den Adam verführt. Und mit dieser einseitigen Auslegung muss man aufhören. Ja. Maria wird ja in der Kirche sehr hoch verehrt und geschätzt. Sie hat Jesus zur Welt gebracht. Papst Franziskus sagt sogar, sie zählt mehr als die Apostel. Gleichzeitig hat man vielen Frauen ein schlechtes Gewissen eingejagt, genau mit Maria. Man hat gesagt, sie ist das Vorbild, man hat sie in eine dienende, unterwürfige Position. Ja, sie hat den Willen Gottes erfüllt, sie hat gesagt, ich bin die Magd des Herrn. Und dann hat man daraus quasi abgeleitet, Frauen müssen dienen, sich unterordnen, schön gehorsam sein. Dabei ist das Magnificat im Lukas-Evangelium ein revolutionäres Lied. Ein Lied der Befreiung, ja, Maria sagt, dass sie als Erniedrigte von Gott erhöht worden ist. Sie pocht eigentlich auf ihre Rechte. Und das hat man immer wieder ins Gegenteil verkehrt. Und wir müssen das heute sichtbar machen.
Jetzt sind Sie selber eine Frau. Fühlen Sie sich persönlich in der katholischen Kirche diskriminiert?
Ich fühle mich nicht adäquat als Frau wertgeschätzt und anerkannt. Ich fühle, dass die Aussagen, die das katholische Lehramt, also der Papst, trifft, eben man kann höchstens Jungfrau sein oder Mutter. Jetzt habe ich freiwillig Ehelosigkeit versprochen und trotzdem sind Frauen viel vielfältiger als das, was die Kirche über Frauen sagt. Wenn man diese Texte liest als Frau, ist das zum Davonlaufen. Das ist nicht auf der Höhe der Zeit. Und es wird den vielfältigen Frauen und Frauenleben nicht gerecht.
Sehen Sie trotzdem eine Chance, dass wir irgendwann in der nahen oder fernen Zukunft eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der katholischen Kirche haben werden?
Momentan ändert sich ja sehr viel. Ich finde, auch durch die Aktion Out in Church, also 125 Menschen haben sich als queer geoutet. Das hat jetzt schon zur Folge, dieser öffentliche Auftritt, leider musste das erst in der Öffentlichkeit so passieren, dass das kirchliche Arbeitsrecht diskriminierend ist, wusste man schon vorher. Aber durch diese große Öffentlichkeit wird es jetzt schneller möglich, dass wahrscheinlich dieses Jahr noch die kirchliche Grundordnung geändert wird. Also dass Menschen, die im kirchlichen Dienst arbeiten, egal ob sie bei der Caritas oder in einem Bistum oder auch in der Ordensgemeinschaft angestellt sind, nicht mehr befürchten müssen, Sanktionen zu erleben aufgrund ihrer persönlichen Lebensführung. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und ähnlich hoffe ich auch, dass wir bei den Möglichkeiten, die Frauen haben, vorankommen. Es wird ja jetzt schon im Bistum Essen, werden Frauen beauftragt zu taufen. In der Schweiz gibt es längst auch Pastoralreferentinnen, Gemeindereferenten und Referentinnen, die bei der Ehe, bei der Trauung assistieren, weil das Sakrament der Ehe spenden sich die Eheleute ja selber. Die Kirche bezeugt das nur. Also könnte der Bischof auch Laien damit beauftragen, diesem Sakrament beizuwohnen. Und da tut sich gerade sehr viel. Von daher habe ich Hoffnung, dass wir vorankommen. Und mit dem weltweiten synodalen Weg besteht jetzt auch die Möglichkeit, dass wir die Themen, die wir in Deutschland sehr fundiert besprechen, auch auf die nächste höhere weltkirchliche Ebene quasi einspeisen können.
Ist das dann nur eine Forderung, die in Deutschland Anklang findet? Ihr Orden beispielsweise, der ist ja in ganz vielen Ländern ansässig und wie Sie auch sagen, auch der synodale Weg. Wie ist in diesen anderen Ländern die Auffassung beim Thema Frauen und Kirche?
Ganz stark ist Lateinamerika. Schon in der Amazonien-Synode vor einigen Jahren haben die Bischöfe und die Mehrheit der Menschen, die da in Rom zusammengewirkt haben, dafür plädiert, dass Frauen geweiht werden zu Diakoninnen. Frauen leiten dort im Amazonasgebiet selbstverständlich Gemeinden. Da kommt der Priester nur einmal im Jahr vorbei in diesen entlegenen Gebieten. Und viele Bischöfe wünschen sich, dass Frauen gleichberechtigt mit Männern auch geweiht werden können und auch, dass das Zölibat auf freiwilliger Basis nur noch ist, also dass auch Priester verheiratet sein können. Das kommt auch aus Australien, da findet auch eine Art synodaler Weg statt. Die sind da sehr ähnlich unterwegs wie wir auch. Nicht zuletzt sind ja die Missbrauchsskandale auf der ganzen Welt aufgedeckt worden. Das ist ja nicht nur ein deutsches Thema. Und in jeder Studie, in jedem Gutachten, was dazu erscheint, wird gesagt, die Kirche muss auch die systemischen Ursachen anschauen. Und das hat eben zu tun mit diesem männerbündischen System. Ja, dass Kleriker sich gegenseitig decken, dass man einfach keine Vielfalt hat in der Führungskultur. Ich sage nicht, dass Frauen alles besser machen, aber wenn Frauen oder auch verheiratete Männer, die eine andere Lebensform haben, die anderen Background haben, selbstverständlich noch mehr beteiligt werden, dann glaube ich, könnte diese Kultur des Vertuschens oder dass man sich gegenseitig deckt, auch nicht mehr so praktiziert werden, wie es eben in der Vergangenheit der Fall war.
Wurden trotzdem schon Dinge erreicht, Ziele erreicht?
Wir sind jetzt dabei, im synodalen Weg in der zweiten Lesung Beschlüsse zu fassen. Zum Beispiel sollen in Zukunft also Gläubige mitreden können, wenn ein Bischofsstuhl vakant geworden ist. Diese Liste, die wird normalerweise von den Domkapitularen erstellt und es ist überhaupt nicht transparent, nach welchen Kriterien kommt man denn auf diese Liste. Und da soll einfach eine größere Beteiligung von den ganzen Gläubigen im Bistum passieren. Auch die grundsätzlichen Aussagen zum Thema Macht- und Gewaltenteilung oder der Orientierungstext, der verabschiedet worden ist, macht mir Hoffnung und Mut, dass wir in 5 Jahren eine andere Kirche haben, mit viel demokratischeren Strukturen oder mehr Beteiligung, dass sich wirklich etwas ändert. Denn bei den meisten Bischöfen ist inzwischen angekommen, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Wir brauchen eine radikale Reform und Erneuerung, sonst laufen uns die Leute weiter in Heerscharen davon.
Was sind dann gerade so die Punkte, die am meisten besprochen werden, um die sich am meisten gestritten wird?
Also es gibt ja 4 große Themenfelder, Macht- und Gewaltenteilung. Da geht es wirklich darum, könnten Amtszeiten der Bischöfe begrenzt werden? Ja, bei uns in den Klöstern ist die Amtszeit begrenzt. Meine Amtszeit endet 2025. Alle 6 Jahre wird bei uns neu gewählt. Da muss ich Rechenschaft ablegen vor meiner Gemeinschaft. Wie habe ich die Geschäfte geführt in den letzten 6 Jahren? Welche Beschlüsse habe ich umgesetzt? So, warum sollte man das nicht auch für Bischöfe einführen? Oder dass die Priester in den Pfarreien auch Rechenschaft ablegen müssen vor der Gemeinde? Was hat sich im letzten Jahr getan? Wie habe ich die Gelder verwaltet? Etc. etc. Dann wird auch die priesterliche Lebensform neu besprochen. Also da geht es unter anderem auch um den Zölibat. Ist der wirklich so existenziell wichtig oder könnte man das nicht freistellen? Und in dem Forum Leben in gelingenden Beziehungen geht es auch um die Frage der Wiederverheiratung von Geschiedenen. Es geht da insgesamt darum, dass man wegkommt von einer sehr rigiden Sexualmoral hin zu einer Beziehungsethik. Also flapsig gesagt geht es eigentlich darum, dass die Kirche vielleicht in Zukunft weniger guckt, was eigentlich in den Schlafzimmern der Leute passiert und mehr hinschaut, was passiert eigentlich in den Wohnzimmern der Menschen. Also wie leben sie zusammen? Wie leben sie Treue, Verlässlichkeit, Partnerschaft? Und statt sich so zu fokussieren auf jeden einzelnen Sexualakt, ja, das ist, denke ich, nicht mehr zeitgemäß.
Woran scheitern normalerweise solche Reformversuche?
An der Beharrlichkeit und an der also so ein Apparat wie die katholische Kirche ist schon auch sehr schwerfällig, würde ich sagen. Ja, es ist eine weltweite Institution, der älteste Global Player überhaupt, den es gibt, mit über 1,7 Milliarden Gläubigen in ganz unterschiedlichen Kulturen. Und da sind natürlich viele Themen, die bei uns jetzt im, sagen wir mal, im westlichen Kulturkreis oben aufliegen, die ganze Gender-Thematik, die Gleichwertigkeit von Frauen und Männern, ja, dass wir selbstverständlich wissen, Frauen können überall Führung übernehmen, wenn man es nur will und wenn man sie lässt. In anderen Ländern ist das Patriarchat noch viel stärker gesellschaftlich verankert. Die haben vielleicht doch andere Themen, die ihnen vordringlicher sind. Gleichzeitig denke ich mir, wir könnten als Kirche gerade die Frauenrechte, die Menschenrechte weltweit viel mehr voranbringen, wenn wir in den eigenen Reihen anfangen würden, das umzusetzen, was der Papst von anderen Regierungen, von der Wirtschaft oder von anderen Religionen verlangt. Er setzt sich ja sehr stark für Frauenrechte ein, zum Beispiel gegen Zwangsprostitution, gegen Menschenhandel. Und dann denke ich mir immer, aber dann guck doch mal in unserer Kirche selber. Ja, wenn wir da umsetzen würden, was wir nach außen fordern, hätten wir auch wieder mehr Glaubwürdigkeit und Gewicht.
Wie bedeutsam ist so die grundsätzliche Frauenbewegung, der grundsätzliche Feminismus auch von außerhalb für die katholische Kirche?
Durch die erste und zweite Frauenbewegung und auch aktuelle Formen der Emanzipation wird ja immer deutlicher, wie sehr die Kirche nicht mehr ihre frohmachende, befreiende Botschaft an den Mann und an die Frau und an alle Menschen glaubwürdig bringen kann, wenn sie das, wofür sie eigentlich stehen sollte, eben nicht in den eigenen Reihen umsetzt. Also sie sagt, Frauen sind gleichwert und gleichwürdig wie alle anderen Menschen, aber von wichtigen Ämtern sind sie ausgeschlossen. Da macht sich die Kirche unglaubwürdig. Und es lässt sich eben auch nicht mehr mit dem Willen Gottes oder Jesus Christus begründen. Wer weiß denn schon ein für alle Mal, was Gott oder Jesus Christus für alle ewige Zeiten wollte? Ja, man müsste doch auch sagen, wir haben das lange gedacht, dass Jesus keine Frauen wollte oder nicht in den Ämtern. Aber wenn man ehrlich ist, hat ja Jesus überhaupt keine Ämter vergeben. Das Priesterbischofsamt und Diakonenamt geht nicht auf Jesus zurück. Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, Männer und Frauen. Und den Apostelkreis hat er gewählt, einfach in Anlehnung an die 12 Stämme Israels. Ja, also das, was da immer wieder angeführt wird, das ist widerlegt. Und wir wissen eben heute, dass es keine Argumente eigentlich gibt, um Frauen klein zu halten oder zu sagen, ihr seid nur für das und das zuständig und die anderen Felder müssen wir den Männern überlassen. Das hat uns doch die Geschichte inzwischen gelehrt, dass das auch soziokulturelle Übereinkünfte waren. Ja, dass die Frauen an den Herd kamen oder für die Kindererziehung zuständig waren, das waren soziale Übereinkünfte. Aber selbstverständlich gehören Frauen in die Öffentlichkeit und in die Wirtschaft und in die Politik und können trotzdem nebenbei gute Mütter sein und Familienleben gestalten. Und Männer entdecken ja auch zunehmend, dass es schön ist, Elternzeit zu nehmen und gemeinsam für die Kinder zuständig zu sein.
Haben solche außerkirchlichen Frauenbewegungen dann auch Einfluss oder Macht auf die Diskussion innerhalb der Kirche?
Es werden ja zunehmend zum Beispiel auch Frauen berufen, also auch im Vatikan, in wichtige in wichtige Entscheidungsgremien, also zum Beispiel die Kommission, die im Vatikan die Finanzen überwacht, da sind inzwischen die Hälfte der Mitglieder Kardinäle und die andere Hälfte Frauen. Und das ist nicht unerheblich, also dass da kompetente Juristinnen, Professorinnen für Recht Einblick haben in die Finanzen oder BWLerinnen. Also wir lernen natürlich auch durch die Einbeziehung von qualifizierten Professionen auf allen Ebenen. Oder es gibt eine Museumsdirektorin in den Vatikanischen Museen. Also es gibt etliche Posten, die inzwischen an Frauen vergeben worden sind. Und das bereichert natürlich auch die Kirche.
Wenn wir vom großen Vatikan hin so ein bisschen zum kleineren Kreis kommen, wofür setzt sich denn Ihr Orden beispielsweise, wofür setzen Sie sich in Ihrer Arbeit ein?
Also wir sind eigentlich seit der Gründung 1855 an der Seite von Mädchen und Frauen unterwegs. Das ist unser zentraler Auftrag. Antonia Wehr hat Frauen, die aus dem Zuchthaus kamen, aus der Strafhaft, begleitet, dass sie wieder sich eigenständig ernähren konnten, dass sie einen Neuanfang wagen konnten. Die waren ja stigmatisiert, die waren ausgegrenzt, die hatten oft schwere Lebensbedingungen schon in ihrem familiären Umfeld. Und diese Frauenarbeit machen wir auch weiterhin. Wir haben eine große Jugendhilfeeinrichtung für 12- bis 20-jährige Mädchen, die eben aus der Familie genommen werden müssen, weil sie dort Gewalt erfahren oder vernachlässigt werden oder. Wir haben Einrichtungen in Würzburg, wo wir auch obdachlose Frauen begleiten oder wo Frauen in Krisen jeden Alters aufgenommen werden, unterstützt werden. Manche Frauen sind verschuldet, manche waren in der Psychiatrie, manche sind noch mitgenommen, weil sie eine Ehescheidung oder Trennung hinter sich haben und. Wir haben eine Wohngruppe für psychisch kranke Frauen, die dort leben können und also das sind unsere Schwerpunkte im Sozialpädagogischen und deswegen ist mir natürlich auch wichtig, dass wir auch innerkirchlich uns für die Stärkung der Frauenrechte einsetzen. Für mich gehört das untrennbar zusammen.
Wie viel Unterstützung erhalten Sie dann innerkirchlich für Ihre Arbeit?
Ich bekomme momentan unglaublich viele Rückmeldungen. Gerade bin ich mit meinem Buch unterwegs, Frauen stören. Und ohne sie hat Kirche keine Zukunft. Ich halte Lesungen, ich bin eingeladen zu Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Predigten. Jetzt war ich erst wieder zur Fastenpredigt im Kloster 14 Heiligen oder komme gestern zurück von einem Vortrag in der Katholischen Akademie in Freiburg. Da kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, Schwester Katharina, Sie kämpfen nicht nur für sich selbst, Sie vertreten auch unsere Anliegen. Ja, in den Pfarreien, in den Gemeinden, das ist alles so dünn, die Leute laufen uns davon, wenn sich jetzt nichts verändert, dann ist es wirklich bald zu spät für die Kirche. Und die machen mir Mut, die schreiben mir und das bestärkt mich auch in meinem Engagement.
Werden Sie für Ihre Arbeit auch von manchen angefeindet oder kritisiert?
Heute kam ein Brief, da hat jemand eben nach meiner Fastenpredigt manches nochmal bestärkt und auch gelobt. Und sich über andere Punkte ein bisschen echauffiert oder gesagt, die Kirche käme ihr da zu schlecht weg. Wenn solche differenzierten Kritiken kommen, kann ich sehr gut damit leben. Ja, ganz selten kommt auch mal ein verletzender Brief, meistens ohne Absender, wo ich dann beschimpft werde mit unflätigen Begriffen, die ich gar nicht wiederholen will. Solche Sachen schredder ich dann einfach oder lese sie erst gar nicht. Aber das ist wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz.
Wie sind Sie dann eigentlich in diese Arbeit reingeraten? Also warum engagieren jetzt ausgerechnet Sie sich in diesem Orden für diese Ziele?
Ja, manchmal sucht man sich die Sachen gar nicht aus, sondern sie werden an einen herangetragen. Also ich bin gefragt worden von der Deutschen Bischofskonferenz, ob ich als Beraterin in dem Frauenforum mitarbeite im Synodalen Weg. Und habe dann gedacht, ja, da sehe ich auch eine Verantwortung, auch als Ordensfrau mich da einzubringen. Wir Ordensleute haben da ja auch eine große Unabhängigkeit, weil wir nicht abhängig sind von den Ortsbischöfen und die meisten von uns. Also wir sind auch nicht finanziell abhängig in die diözesanen Strukturen eingebunden. Und das gibt uns auch eine Freiheit, offen zu sagen, wofür wir stehen oder was wir an Veränderungsbedarf sehen.
Woher nehmen Sie so ganz persönlich die Kraft zu sagen, und jetzt noch das nächste Projekt und noch das Projekt?
Ich gucke schon auch, dass ich immer wieder Zeiten habe, wo ich selber mich zurückziehe, wo ich selber mich in meinem Glauben verankere, um nicht selber auszubluten. Für mich ist da das Wandern, das Pilgern ganz wichtig oder einfach in der Natur sein, in Stille oder natürlich auch die Gebetszeiten, die wir hier in der Gemeinschaft haben. Das Gemeinschaftsleben ist für mich eine wichtige Quelle. Also wir reden auch viel in dem Konvent, wo ich lebe, über solche Themen. Manchmal auch in der Gesamtgemeinschaft. Mir ist auch wichtig, dass die Schwestern wissen, was ich nach außen hin vertrete. Manche sehen das natürlich auch kritisch oder sind da noch traditioneller eingestellt, aber insgesamt habe ich auch Rückenwind bekommen aus meiner Gemeinschaft. Die haben mich auch beauftragt und gesagt, ja, du darfst das nach außen vertreten. Die Punkte, für die du einstehst, vertreten wir auch als Gemeinschaft. Und das gibt mir natürlich auch Kraft.
Können Sie sagen, wie sehr sich Ihr Alltag von dem einer Durchschnittsbürgerin unterscheidet?
Ich glaube, so viele Unterschiede gibt es gar nicht, denn die meisten haben irgendwelche Klischees über das Klosterleben im Kopf, die zumindest für mich und meine Gemeinschaft gar nicht so zutreffen. Also wir leben eben hier nicht streng abgeriegelt hinter Klostermauern und beten den ganzen Tag oder schweigen den ganzen Tag, sondern im Grunde ist schon auch mein Tagesablauf geprägt von Gebetszeiten, von gemeinsamen Essenszeiten. Aber ich wohne in einem kleinen Konvent. Man könnte fast sagen, das ist wie in der WG. 3-4 Leute. Wir verabreden uns zu gemeinsamen Essen. Dann kocht mal die, dann kocht mal die andere. Also ich bin gar nicht in so einem großen Mutterhaus, wo wir beliefert werden mit dem Essen, sondern wir haben eher so ein WG-Leben, kann man sagen. Halt ein religiöses WG-Leben. Und zwischendrin sieht mein Tag aus wie der einer Managerin. Also mit großen Personalverantwortung. Wir haben alles in allem bis zu 300 Mitarbeitende. Ich habe Sitzungen, Telefonate, Meetings, viel Büroarbeit, bin in Konferenzen, also und dann aber auch wieder geistliche Leiterin der Gemeinschaft. Ich leite Beerdigungen oder habe auch seelsorgliche Gespräche mit den Schwestern oder Mitarbeitenden. Also ich glaube, von einer anderen Frau, die eine Führungsposition hat, vielleicht in einem Familienunternehmen, unterscheidet sich mein Alltag gar nicht so sehr.
Wann haben Sie sich entschieden? Ich gehe jetzt ins Kloster.
Ich habe mich entschieden am 5. Januar 1994, meinen inneren Widerstand gegen Gottes Ruf aufzugeben. Ich habe das über viele Jahre immer wieder so in mir erwogen, ob nicht das Ordensleben für mich eine Lebensform wäre. Meine Großtante war Benediktinerin, also ich kannte den Lebensentwurf von Kindheit an. Und bei einem Jahr in der Zentralafrikanischen Republik bin ich ziemlich existenziell auf meine tiefsten Lebensfragen verwiesen worden. Also ich war weit weg von zu Hause. Andere Kultur, andere Sprache, kein Internet. 4-mal im Jahr habe ich zu Hause angerufen, als ich in der Hauptstadt war. Ansonsten war ich wirklich im zentralafrikanischen Busch. Ich war schwer krank, 3-mal mit Malaria. Ich wusste nicht, ob ich das überlebe. Und da habe ich mich gefragt, was trägt dich eigentlich im Leben, wenn vieles andere wegfällt? Und da gab es einen ganz bestimmten Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und habe innerlich so vor Gott kapituliert, würde ich sagen. Und dann folgte eine Suchphase, bis ich gemerkt habe, die Gemeinschaft in Oberzell könnte der richtige Ort für mich sein. Und da hat mich schon von Anfang an berührt, begeistert, dass es eine Ordensgründerin gibt, die auch kämpferisch war, an der Seite von und mit Frauen. Und in den Verein wollte ich dann eintreten und mich mit einbringen.
Hat sich Ihr Glaube seitdem verändert?
Ich habe über diese Gemeinschaft hier die Menschwerdungsspiritualität mehr schätzen gelernt, also dass Gott Mensch geworden ist, ein Kind geworden ist, dass man Gott überall finden kann, wo auch Menschen besonders verwundbar sind, in Not geraten sind. Also diese Weihnachtsspiritualität, die von Franziskus herkommt und die auch die Antonia Wehr gelebt hat, die, glaube ich, habe ich in den 2,5 Jahrzehnten einfach mehr für mich schätzen gelernt.
Wie glauben Sie dann, wenn man das so fragen kann?
Ich glaube, dass Gott in allen Dingen zu finden ist, in der Welt, bei den Menschen. Also nicht nur in der Kirche oder bei der ewigen Anbetung oder vor dem Allerheiligsten, sondern überall kann ich Gott finden. Und es gilt immer wieder, diese Spuren zu suchen. Ja, wie spricht Gott zu mir? Das ist ja anders, als wenn man eine Partnerschaft lebt. Da hat man ein konkretes Gegenüber. In der Beziehung zu Gott ist es immer wieder ein Hinhören auf Menschen, auf Dinge, die sich fügen, auf mich selber, auf die frohe Botschaft. Und das gilt es immer hinein zu buchstabieren in meinen Alltag, in konkrete Situationen, auch in globale Situationen. Ja. Was will die Pandemie uns sagen? Was will der Krieg in der Ukraine uns sagen? Immer neu gilt es zu fragen, wie können wir als Christen und Christinnen für Frieden uns einsetzen, für Versöhnung, für soziale Gerechtigkeit weltweit, für eine gerechte Verteilung der Impfstoffe und. Also das muss ich durch alles hindurch buchstabieren. Und deswegen wird es auch nie langweilig.
Was ist dann für Sie die absolute Quintessenz des christlichen Glaubens?
Gott ist Mensch geworden. Jesus hat uns erlöst durch seinen Tod und seine Auferstehung. Es muss keine neuen Opfer mehr geben. Und Gott und Jesus will auch nicht, dass Menschen geopfert werden. Deswegen, ja, lohnt es sich für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Menschenwürde einzutreten.
Gibt es so ein grundsätzliches Maß an Glauben, das man haben muss, um in einem Kloster arbeiten zu können?
Nein. Die Benediktiner sagen, ein Kriterium für die Aufnahme ist, dass jemand Gott sucht. Das ist das Benediktinische. Bei uns würde ich sagen, ja, ich würde schon auch sagen, so eine Offenheit, eine Suche. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man Fragen hat und nicht, dass man denkt, man hat etwas vom Glauben verstanden, sondern eher die Offenheit, die Neugier, das Nicht-Fertig-Sein mit dem Glauben. Für mich, ich bin immer skeptisch, wenn Menschen denken, sie hätten schon alles verstanden und sie wären fertig mit Gott und mit der Welt und mit sich selber. Dann werde ich skeptisch, weil ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess und eine Beziehung. Den Glauben kann ich nur in Beziehung mit Gott und Jesus leben. Und Beziehungen verändern sich, entwickeln sich weiter. Und selbst im hohen Alter müssen unsere Mitschwestern immer noch mal neu ihre Gottesbeziehungen weiterentwickeln oder entdecken. Es gibt auch Phasen der Trockenheit. Man hat das nicht ein für alle Mal.
Wem würden Sie so empfehlen, so ein Leben im Kloster wird sich für dich lohnen?
Da werde ich mich hüten, jemanden das zu empfehlen, weil Gott die Menschen beruft. Weil Gott die Menschen beruft und die Gemeinschaft prüft nur, ist das stimmig, was mir jemand erzählt? Halte ich das für die Menschen für fähig, in Gemeinschaft zu leben? Ist die Person geeignet, nach den Gelübden zu leben? Solche Sachen werden da geguckt. Aber die Berufung kommt von Gott und ich werde mich hüten, jemandem zu sagen, du hast doch das Zeug fürs Kloster.
Sie haben jetzt, glaube ich, einen ziemlich guten Überblick so gegeben über Ihren Glauben und auch über Ihre Ideen und Ihre Wünsche für die Kirche als Institution. Haben Sie so einen Ausblick, wie Sie denken, dass die Kirche sich in den nächsten 10 Jahren verändern wird?
Wir werden viel mehr Formen der Mitbestimmung haben, also eine synodalere Kirche. Ich glaube auch, dass wir völlig neue Formen haben werden, auch wie Liturgie gefeiert wird, wie der Glaube weitergegeben wird. Auch die Pandemie hat ja schon dazu beigetragen, dass sich Leute in völlig neuen Communities treffen, online Gottesdienst feiern oder sich völlig neu vernetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, da bereiten wir uns gerade vor, dass wir unser Kloster öffnen, dass hier andere Leute mitleben, die jetzt nicht unbedingt nach den Gelübden leben wollen, aber die auch ihre Räume teilen wollen oder nicht alles haben müssen. Ja? Also junge Leute, die Carsharing betreiben oder Containern gehen, also auch denen Nachhaltigkeit wichtig ist, Klimaschutz. Da gibt es so viele Schnittmengen auch zum Beispiel mit dem Ordensleben und ich kann mir vorstellen, dass sich Kirche da mit völlig anderen Strömungen auch außerhalb der Kirche verbünden sollte. Also gerade was die Grünen-Bewegung betrifft, dass wir da vielfältiger werden und auch weg müssen aus unserer innerkirchlichen Blase.
Und wie würden Sie sich wünschen, dass die Kirche im besten Fall in 10 Jahren aussieht?
Im besten Fall ist sie demütiger, ist sie flexibler, lebt sie Geschlechtergerechtigkeit und gibt die erste Bischöfin.
Liebe Schwester Katharina, zum Schluss dürfen Sie jetzt noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Also ein Appell, ein Wunsch, eine Idee oder ein Impuls und den an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer formulieren.
Die 10 Gebote werden ja oft so übersetzt mit du sollst nicht töten, du sollst nicht. Wenn man das Hebräische wörtlich übersetzt, könnte man auch sagen, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Das hat mir Augen geöffnet. Also wenn ich mich von Gott geliebt weiß, unbedingt, so wie ich bin, dann werde ich auch andere Menschen mit Ehrfurcht, mit Wertschätzung behandeln. Also mein 11. Gebot ist, du wirst das Leben lieben und das Leben liebt dich, weil du von Gott geliebt und gesegnet bist.
Liebe Schwester Katharina, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabrikservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gern auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns bei Kritik, Fragen und Anregungen eine Mail an podcast@fabrikservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Es hat mir total Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben sich nicht zu sehr gelangweilt. Tschüss.